Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Matthias Batthoff.
Hallo Carsten, freue mich wieder tierisch mit dir talken zu können und freue mich natürlich auch, wenn der ein oder andere jetzt unseren Podcast hört. Also seid gegrüßt und seid gespannt, über was wir heute reden werden.
Jawohl, auch liebe Grüße von mir. Ja, wo fangen wir denn an? Wir hatten am Wochenende drei Events. Wir hatten die UFC, wir hatten Bellator, aber bei meiner Instagram-Umfrage wollten die meisten Leute was anderes sehen. Es haben knapp 700 Leute für Bärnacke gestimmt, so 200 für die UFC und so 30 für Bellator.
Soll ich ehrlich sein?
Ja.
Auch ich war am meisten gespannt auf den Bärnackel-Fight.
Ich muss ja zugeben, wir hatten es damals schon im Podcast besprochen, wo ich gesagt habe, ja, die Kämpfer sind etwas suspekt und so Hillibillis. Dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht mehr so stark wie beim letzten Event. Ich muss zugeben, da gab es natürlich auch wieder einige komische Kämpfer. Ein 46-Jähriger, ich weiß nicht, sah aus wie so ein typischer Mathelehrer. Ich weiß nicht, ob man das sehen will. Ne? Ein 46-jährigen Mann, der sich da mit nackten Fäusten prügelt. Ich weiß nicht, ob man sowas sehen will. Aber ein Pauly Malignaggi, der Weltmeister war im Boxen, auch schon gegen Adrian Broner gekämpft hat und so weiter.
Ja, ja.
Den will ich da dann doch sehen, bin ich ehrlich.
Ja, das war natürlich auch gegen Artem Lubov. Das hatte sich natürlich jetzt auch über Wochen, wenn nicht sogar schon über Monate durchs Internet hochgepusht.
Ja.
Die beiden waren ja übelst verfeindet. Da ist ja alles drin gewesen, von Ohrfeige über Anspucken bis Beschimpfungen. Da war ich einfach gespannt drauf, wie die beiden sich schlagen würden. Vor allem war es auch interessant zu sehen, wie so ein Top-Boxer wie der Pauly sich in so einem Bärnackel-Fight schlagen würde.
Ja, exakt. Und wie hat er sich denn geschlagen?
Ja, was soll ich sagen? Ich denke, der Sieg für Lubov ging in Ordnung.
Ja.
Aber insgesamt haben die wirklich harten Treffer, glaube ich, gefehlt.
Ja.
Der Artem war angriffslustiger, ist nach vorne marschiert. Die Defensive von Pauly war gut, hat sich gut verteidigt. Angeblich hat er sich ja gleich die Schlaghand, also seine rechte Hand, verletzt. Konnte daher nur mit der Führhand arbeiten, mit dem Jab, Punkte sammeln. Daher nicht so hart zurückschlagen, wie er es eigentlich gern gewollt hätte. Kann man ihm das glauben, dass die Hand gebrochen war?
Ja, also man hat es gesehen. Man hat es gesehen.
Ich habe auch gedacht, warum schlägt er nicht die rechte? Warum schlägt er nicht die rechte?
Ja.
Ja, es wäre wirklich so, dass, also ich denke auch, dass die Hand gebrochen war.
Schade, aber es war immer noch ein guter Kampf. Einige Vorkämpfe fand ich spannender. Jedoch, es war jetzt nicht der spannendste Kampf. Es war kein Kampf auf dem Level von Artem Lobov gegen Jason Knight, weil das war eine Schlacht.
Ein Gemetzel, ja.
Ein Gemetzel, ja, wirklich.
Mit sehr harten Treffern auch auf beiden Seiten.
Aber alles in einem hat mir das Event wirklich gut gefallen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Bärnackel so verpönt finde. Es ist natürlich schon brutal. Also es sieht auf jeden Fall brutal aus. Es ist, man muss sich dran gewöhnen, sagen wir es so.
Gibt halt auch sehr schnell Cut-Verletzungen und viel Blut.
Ja.
Auch davor der Kampf, der Co-Main-Event mit Chris Lieben und wie hieß sein Gegner? Ah, ich habe den Namen vergessen, Schiss. Waren so viele Kämpfe am Wochenende.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Auch ein MMA-Fighter. Und Chris Lieben ist ja bekannt, war ja einer der ersten, die bei TUF, beim Ultimate Fighter mitgemacht haben. Und dann auch eine lange Karriere in der UFC hatte.
Aus dem wurde doch dieses Meme, kennst du das? Dieses Let Me Bang, Bro?
Nee, kenne ich jetzt nicht.
Einfach mal bei YouTube eingeben, ich weiß nicht, UFC Let Me Bang, Bro oder sowas. Da sieht man ihn.
Ich habe ein Buch von Chris Lieben über seine UFC-Karriere.
Über sein Lieben?
Ja, über sein Lieben. Er heißt ja Chris Lieben.
Ja.
Ja, aber das war ein interessanter Fight. Chris Lieben hat verloren gegen einen anderen Typen, der auch einen guten Kampf gemacht hat und der, wie gesagt, auch in der Vergangenheit schon gute MMA-Kämpfe gemacht hat. Jetzt fällt mir der Name dann eigentlich. Ich finde es jetzt aber auch so schnell hier nicht. Bei Run Fighting ist es nicht ausgeschrieben. Aber nun gut. Die Fans können ja einfach sich den Event angucken auf Run Fighting. Es war der Co-Main-Event. War ein guter Kampf.
Ja. Also, die Frage ist halt, ist sowas, hat sowas Mainstream-Potenzial? Was denkst du? Ich persönlich, ich weiß nicht so recht.
Das steht und fällt natürlich mit der Qualität der Kämpfer. Noch haben wir natürlich den Eindruck, dass hier bei Bärnackel aussortierte Boxer und MMA-Kämpfer so auf den letzten Drücker nochmal ein paar Dollar verdienen wollen, nachdem die vorangegangene Karriere zu Ende gegangen ist aufgrund von Alter oder von zu vielen Niederlagen wie bei Artem Lobov. Ja. Also man hat hier schon so das Gefühl, naja, das ist so eine Rentnergang, die nochmal 5 Runden nach 2 Minuten sich einfach auf die Fresse haut.
Ja.
Da steht noch so ein bisschen die Qualität der Kämpfer und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Qualität steigen wird. Das wird einfach dieses Niveau, glaube ich, beibehalten.
Ich muss dazu noch kurz was sagen. Ich habe Chris Lieben gerade verwechselt. Er ist nicht der Typ mit dem Just Let Me Bang, sondern, tut mir leid, sondern das war Julian Lane. Der hat gegen Tom Schauf gekämpft bei Bärnackel. Tom Schauf war der mit dem komischen Schnurrbart. Genau. Aber gut, der war auch dabei. Ist halt in dieser Internetkultur ein Running Gag geworden, dieses Let Me Bang. Aber gut. Ja, Mensch, Bärnackel würde ich gern wiedersehen. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Artem Lobov kann er ja wirklich zu einem absoluten Superstar mutieren. Er ist ja schon ein Star. Er ist der größte Star, den Bärnackel hat. Ne?
Er hat den Namen durch die UFC und er hat natürlich den Namen durch seinen Trainingspartner, Freund Conor McGregor.
Aber er macht sich mittlerweile auch den Namen durch seine Kompetenzen im Ring. Muss man einfach so sagen, Bärnackel steht ihm richtig gut, finde ich.
Ja, weil es halt zu seinem Kampfstil passt. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wie hat er denn in der UFC gekämpft? Blind nach vorne, Schwinger, also hohes technisches Potenzial und einen guten MMA-Kämpfer erkenne ich da nicht. Ich erkenne einen, der mit der Brechstange nach vorne geht, der auch vom Kampf, von der Handlung her, seine Kämpfe nicht irgendwie aufbaut strategisch, sondern so ein bisschen auf gut Glück mit einem Lucky Punch versucht da reinzugehen. Technisch meiner Meinung nach ist er auch beschränkt von seinen Möglichkeiten. Naja, aber wie gesagt, für Bärnackel ist es halt genau der richtige Mann.
Eben.
Weil das ist keiner, der Schiss hat, der marschiert nach vorne, der nimmt und teilt aus. Also entweder durch K.O. gewinnen oder durch K.O. verlieren, aber keiner, der jetzt auf Punkte arbeitet. Also langweilig sind seine Kämpfe nie.
Absolut. Kommen wir mal zu UFC, die hatten wir nämlich auch am Wochenende. Korean Zombie gegen Renato Moicano. Ja, war jetzt nicht der längste Kampf, ne?
Ja, da war ich baff, aber was ein geiler K.O. Ja, diese Maid-Bewegung, dann dieser rechte Cross über die Führhand noch drüber, direkt ans Kinn, spektakulär. Und ich habe mich riesig gefreut für den Zombie. Ich stehe ja normalerweise nicht so auf Zombies, ich bin ja froh, wenn sie tot umfallen. Aber in dem Fall, also Korean Zombie, wenn man sich seine Geschichte anguckt, wie lange der schon dabei ist, welche Niederlagen er hatte, jetzt bei seinem letzten Fight, ich glaube, es ist fast 2 Jahre her, oder? Gegen Yair Rodriguez, dieser K.O. in der letzten Sekunde, dieser komische Ellenbogen. Und ich war begeistert von seinem Comeback. Also ich stehe ja so auf Comebacks und so, wenn die Leute zurückkommen, sich das hart erarbeitet haben. Er hat auch eine lange Pause gehabt durch die Militärzeit in Korea, die er da abgeliefert hat oder abliefern musste sogar. Und dann so zurückkommen, also super. Mich freut's auch für die ganzen koreanischen Fans. War ein spektakulärer K.O.
Man hat auch an seinem Team gesehen, wie sehr sie erleichtert waren, wie sehr sie sich gefreut haben. Sie sind in Tränen ausgebrochen. Ja, alle hatten Pipi in den Augen, waren unfassbar erleichtert und froh über diesen Sieg. Hat mich auch für Korean Zombie gefreut. Schade für Renato Moicano, ist jetzt, wenn ich richtig weiß, seine zweite Niederlage in Folge, vorher gegen Jose Aldo. Aber gut, so ist das Fight-Business nun mal. Das Co-Main-Event ist ja ausgefallen bei der Fight Night, ne? John Lineker.
Ja.
Hast du...
Aber du, noch mal ganz kurz zu dem Hauptkampf, den Korean Zombie gewonnen hat. Hat das Publikum gebuht danach? Habe ich das richtig gehört?
Gut, das weiß ich nicht.
Das war ganz komisch irgendwie.
Das habe ich schon vergessen, ehrlich gesagt.
Ich hoffe, ich habe mich verhört, aber das war ganz ätzend.
Naja, also da wird es auch auf Social Media einen größeren Aufschrei geben. Da bin ich ja sehr viel unterwegs, auf Twitter und
ja,
so.
Ich hatte es ja aber teilweise mitbekommen, auf amerikanischen MMA-Kanälen, dass die das da schon so, ne? Warum ja. Buhen die? Ja. Aber egal, sei mal dahingestellt.
Hast du Bellator gesehen?
Ich habe Bellator gesehen, aber an der Stelle ganz, ganz böse Kritik an Bellator. Ich kann die Pappnasen nicht verstehen, warum wir keine Möglichkeit hatten, den Main Event zu sehen.
Das verstehe ich auch nicht. Also DAZN.
Das kotzt mich an.
DAZN hat dazu gesagt, das liegt an der Rechteverteilung. Aber ich verstehe nicht, wieso überträgt man ein Event und das Main Event, der Kampf, wofür man das ganze Event überhaupt schaut, im Endeffekt, den überträgt man nicht. Das ist ja witzlos so ein bisschen, ne?
Ja, überleg dir mal, wir würden uns eine Fußball-Weltmeisterschaft angucken und das Finale zeigen sie uns nicht.
Ja, genau so.
Versteht doch kein Mensch die Logik, oder?
Vor allem, es war ein Titelkampf und Musasi hat ja tatsächlich verloren. Na, also es war ein super wichtiger Kampf. Den haben sie leider nicht gezeigt. Ich weiß einfach nicht, wieso. So tief bin ich da auch nicht drin, dass ich diese rechte Situation kenne. Fand ich auf jeden Fall schade. Und ich hoffe, dass wir sowas auch nicht öfter sehen. Ich meine, stell dir vor, das würden wir bei der UFC auf einmal sehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Das fand ich jedenfalls von Bellator einfach ätzend und man könnte fast sagen unprofessionell. Wie kann ich denn verschiedenen Ländern, wie jetzt hier in Deutschland, so ein Main-Event vorenthalten? Das widerspricht doch jeder Logik. Also ja, so geldgeil, gierig kann man doch nicht sein, oder?
Ja, das ergibt keinen Sinn, das stimmt. Gut, man muss halt auch dazu sagen, sie haben in der App auch den Kampf gar nicht promotet oder so. Sie haben nie Werbung gemacht und gesagt, hier, heute läuft Bellator London, Musasi gegen Lovato. Sie haben immer gesagt, Paul
Daly. Auf der Handy-App habe ich den Kampf aber gehabt.
Bist du dir sicher?
Nur bei DAZN haben sie nicht promotet.
Ja,
bei
ja.
DAZN war der Kampf mit Eric Silva der Main-Event.
Genau.
Aber auf der Bellator-App, die ich hier auf meinem Handy habe, da stand der Kampf.
Ja, ich meinte in der DAZN-App.
Ja.
Ne, da stand nicht Musasi gegen Lovato.
Ja.
Aber krass, ne? Musasi hat verloren. Wir haben ihn in der letzten Episode noch so richtig schön hochgelobt. Das ist jetzt,
ja,
das ist jetzt peinlich.
Ja, wir sind auch beide Fans. Ja, da kann man mal sehen, dass wir beide keine Ahnung haben. Und
absolut.
Dass jetzt alle Zuhörer sich kaputt lachen und sagen, ja, der Matze und der Carsten, die beiden Gehirnspender.
Ja.
Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, dass es halt auch Überraschungen gibt. Wenn wir beide immer alles voraussagen würden und es würde dann so eintreffen, das wäre doch todlangweilig.
Eben, deshalb sagen wir ja mit Absicht die Dinge falsch, sonst hätten wir ja alles richtig.
Das ist doch mal schön, wenn man auch auf die Fresse fällt, ja, wenn so ein Anthony Joshua auf einmal verliert, wo keiner mit gerechnet hat.
Oh ja.
Wenn so ein Musasi verliert und diese Überraschungen, diese geilen Momente, davon lebt natürlich auch das Fight-Business. Und
oh ja.
Das macht es ja auch so interessant, dieser Rocky-Moment, ja, dass auch ein Außenseiter trotz allem auch mal eine Chance hat, gewinnen zu können, wenn er ein bisschen Glück hat, wenn er das Herz mitbringt, wenn er alles auf eine Karte setzt und.
Ja, absolut. Aber gut, so, jetzt haben wir sehr viel Zeit verbracht mit den letzten Events, kommen wir mal zum nächsten Event. Der spannendste Kampf, ist auch ehrlich gesagt der einzige Kampf, den ich gerade im Kopf habe, Francis Ngannou gegen Junior Dos Santos. Ey, was ein Hammerkampf, was ein Hammerduell.
Ja, also noch spannender, noch besser geht's kaum im Schwergewicht. Wäre nur zu toppen und das kriegen wir demnächst noch, wenn DC gegen Stipe kämpft.
Ja.
Aber dieser Kampf Dos Santos gegen Ngannou steht in der Spannung dem nichts nach. Und ja, da wird praktisch ausgekämpft, wer der nächste Champion werden kann.
Und ich persönlich, ja, ich bin Fan von Junior Dos Santos. Leute, die meine Videos aktiv verfolgen, wissen, ich war nicht der größte Fan von Francis Ngannou. Aus diversen Gründen, wie gesagt, vor seinem Titelkampf gegen Stipe ging er feiern, so selbstbewusst war er, in meinen Augen überheblich. Sowas finde ich absolut nicht cool, ja, sowas ist auch respektlos, zum Beispiel Stipe gegenüber, obwohl Stipe das natürlich gar nicht juckt, den hat's gefreut, aber Wer so viel von sich hält und vor seinem wichtigsten Kampf seines Lebens, statt zu trainieren, Party machen geht, sorry, aber sowas finde ich nicht cool, ne? Aber gut, Francis Ngannou hat ja bewiesen, dass er wieder so der Alte ist, hat Cain Velasquez besiegt, beziehungsweise Cain sein Knie hat...
Ja, das wär jetzt meine Frage gewesen, Carsten.
Ja.
Wie hoch kann man den Kampf ansetzen mit Cain Velasquez? Weil Cain Velasquez, mal ohne Scheiß, ich schätze den Mann sehr, ein Top-Fighter. Ich habe ihn auch schon live kämpfen sehen, also wirklich ein außerordentlicher Top-Schwergewichtskämpfer. Aber an dem Tag, wo er gegen den Francis Ngannou angetreten ist, das war nicht mehr seine Zeit. Der hat so viele Verletzungen gehabt, beide Schultern kaputt, die Knie kaputt und. Und wenn dann jemand auf Höchstbelastung, auf so einem Niveau wieder kämpfen muss und der ganze Körper eigentlich Schrott ist, das konnte nur in die Hose gehen, meiner Meinung nach. Und genau so ist ja auch passiert. Das hat mir so leid getan, als ich vom Fernseher gesehen habe. Und deswegen ist halt die Frage, wie hoch ist dieser Sieg zu bewerten?
Schwer zu sagen. Dafür ging er zu kurz und dafür war es ja auch nicht zu eindeutig. Cain ist einfach, sein Knie, ich denke, seine Knochen sind einfach kaputt.
Sein der Körper ist kaputt. So viele OPs und alles, das funktioniert nicht mehr. Das hat so einer Seele leid getan, dass der da, das hat man auch gesehen, wie traurig er war, dass sein Knie da einen Geist aufgegeben hat. Der war echt geknickt.
Und jetzt will er Profi-Wrestler werden. Aber gut, ich persönlich weiß nicht, wie ich diesen Kampf prognostizieren soll. Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass Francis Ngannou gewinnt. Wir haben Junior Dos Santos gegen Derrick Lewis gesehen. Junior Dos Santos war mehrmals angeklingelt worden. Natürlich, hat selber aber auch eine unfassbare Knockout-Power. Konnte Derrick Lewis K.O. hauen und auch mehrmals anknocken. Also der Kampf war wirklich genial. Mhm. Wer den Kampf nicht gesehen hat, Leute, schaut euch Derrick Lewis gegen Junior Dos Santos an. Wirklich.
Ja, war ein super Fight. Mhm.
Mega geiler Kampf.
Ja.
Jetzt habe ich aber Francis Ngannou gegen Cain Velasquez gesehen und Francis Ngannou gegen Curtis Blaydes 2. Das war natürlich auch Ansagen, ey. Diese Performance, die Ngannou da abgelegt hat, wie gesagt, beim Velasquez-Kampf jetzt nicht unbedingt, aber beim Rückkampf gegen Curtis Blaydes, das ist schon Hammer. Also Francis Ngannou, ja, hat aber jetzt auch wieder sein Trainingscamp gewechselt. Trainiert bei einem ziemlich unbeliebten Trainer tatsächlich. Ich habe vergessen, wer. Wie der Name war.
Kann ich dir jetzt auch gerade nicht sagen, habe ich nicht mitbekommen.
Aber da spielen ja, wie gesagt, so viele Faktoren eine Rolle. Matthias, was denkst du denn?
Ganz schwer zu sagen. Beide haben, wie du schon sagst, K.O.-Power. Ist auch ein bisschen Glückssache, wer als erstes den harten Schlag landen kann. Ich persönlich, das kann ich auch zugeben, bin Junior Dos Santos-Fan seit dem ersten Tag.
Er ist ja auch Brasilianer.
Alle seine Kämpfe gesehen und habe ihn auch schon kennenlernen dürfen. Ganz netter, sympathischer, freundlicher, zurückhaltender Typ. Deswegen, wenn man jemanden persönlich kennt, dann tendiert man halt immer Fan zu sein von ihm. Ich glaube, das ist ganz menschlich, wenn man so eine auch nur so eine oberflächliche, oberflächliche Beziehung zu jemanden hat. Trotzdem hat man den einmal gesehen, hat mit ihm gesprochen, hat die Hand geschüttelt, hat sich mit ihm ausgetauscht und dann leidet man gleich doppelt mit, wenn der in den Käfig steigt, so ungefähr. Deswegen wünsche ich mir, dass Junior Dos Santos gewinnt. Aber ich kann es wirklich nicht voraussagen, weil beide haben halt einfach diese K.O.-Power und beide können mit einem Schlag den Kampf beenden. Junior Dos Santos ist eigentlich jemand, der technisch variabler ist. Dem traue ich auch zu, dass er am Boden was machen kann. Während Ngannou wirklich nur mit seinen Boxtechniken bisher überzeugen konnte. Von der Kondition her, Dos Santos hat schon einige Ringschlachten hinter sich. Der kann auf alle Fälle 4-5 Runden gehen, Ngannou nicht. Es wird sich in den ersten 1-2 Runden entscheiden, glaube ich, oder?
Ich denke schon, dass wir einen K.O. sehen werden. Es sei denn, wir kriegen eine Nummer wie bei Ngannou gegen Derrick Lewis. Ich habe diesen Kampf immer noch nicht verarbeitet.
Ja, das bleibt lange im Gedächtnis. Ne?
Ja, also das war ein dunkler Tag in meinem Leben.
Wer Einschlafprobleme hat, sollte sich diesen Kampf anschauen. Das ist besser als Schafe zählen.
Ja, und noch langweiliger als ein Kampf von Ben Askren, muss man auch dazu sagen.
Oh, das war jetzt aber böse.
Also gut, Ben Askren gegen Robbie Lawler war auch geil, aber Moment, zu Robbie Lawler kommen wir gleich.
Ja, das ist jetzt eine super Brücke, die du geschlagen hast, weil viel mehr gibt es zu Dos Santos gegen Ngannou auch gar nicht zu sagen. Aber du hast ja gerade was mega Spannendes angesprochen mit Robbie Lawler.
Mensch, Matthias, jetzt wollte ich noch kurz auf die Instagram-Kommentare eingehen zu dem Kampf.
Oh, zu welchem Kampf? Dos Santos gegen Ngannou?
Genau, ich habe doch einen Instagram-Post geschrieben. Und ja, wollte mal die Meinung der Leute hören. Und es ist wirklich abwechselnd. Ein Kommentar sagt Ngannou, ein Kommentar sagt JDS, ein Kommentar sagt Chris Cyborg. Ich glaube, da verwechselt jemand Junior Dos Santos mit Wanderlei Silva. Aber viele sagen, Knockout in der ersten oder zweiten Runde, ob jetzt Dos Santos oder Ngannou, ist immer unterschiedlich. Aber hier schreibt auch einer, und das sehe ich genauso, mein Herz sagt JDS, mein Hirn sagt Ngannou und das ist bei mir genauso. Wobei mein Hirn mich aber bei Bare Knuckle schon getäuscht hat. Ich habe im Video gesagt, mein Herz sagt Lobov, mein Gehirn sagt Malinagi. Aber Lobov hat gewonnen. Der rechten Hand von Malinagi sei Dank.
Ja, aber genauso wie das unsere Zuhörer auch kommentieren bzw. beschreiben, genauso ist es halt auch. Ich denke, beide haben eine reelle Chance, den Kampf zu gewinnen. Und ich halte es auch für ziemlich naheliegend, dass es relativ früh in erster oder zweiter Runde entschieden wird.
Aber kommen wir mal zu Robbie Lawler. Leute, was denkt ihr, wer ist Robbie Lawlers nächster Gegner? Wenn ihr es noch nicht wisst, ich denke, einige werden es jetzt zum ersten Mal hören. Robbie Lawler, sein nächster Kampf steht fest. Am 3. August wird er kämpfen. Was denkt ihr gegen wen? Es ist nicht Tyron Woodley, der ist ja scheinbar verletzt oder ich weiß nicht, Rapper geworden.
Und es ist auch nicht Ben Askren.
Nee, weil der kämpft ja die Woche danach, bei UFC 239. Mhm. Leute, Robbie Lawler trifft am 3. August auf Colby Covington.
Hammerfight,
aber für Covington absolut gar nichts zu gewinnen. Er war Interims-Champion. Wo ist sein Titelkampf?
Ja.
Muss man ja einfach so sagen, wo ist sein Titelkampf?
Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Man hätte sich natürlich einen Titelkampf gewünscht, aber er hätte ja gegen Usman kämpfen müssen.
Ja.
Und der ist halt auch verletzt.
Ja.
Hat auch eine OP gehabt und vielleicht ist der Zeitrahmen, wo dann kein Topfight in dieser Kategorie stattfindet, einfach zu groß. Und Colby Covington braucht natürlich auch jetzt mal wieder einen Fight, ansonsten rostet der ein, oder?
Ja, aber die Frage ist nun, Jorge Masvidal kämpft gegen Ben Askren bei der UFC 239. Auch ein Top-Welterweight-Kampf. Wer kriegt jetzt den Titelkampf? Der Sieger aus Covington, Lawler oder aus Masvidal Askren?
Keine Ahnung.
Also wenn Colby Covington diesen Kampf gewinnt, muss er den Titelkampf bekommen. Ich verstehe gar, also wie gesagt, ich persönlich bin auch Fan von Covington. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich schon ein bisschen mit ihm mal geschrieben habe und er auch immer wirklich sehr höflich antwortet und so weiter.
Mhm. Ja, aber klar.
Ich kann es nicht verstehen. Covington ist ein sehr, sehr, sehr guter Ringer. Könnte mit Usman mithalten, könnte mit Askren mithalten und kann auf jeden Fall mit Robbie Lawler mithalten. Covington respektiert Lawler. Covington sagt, Lawler ist der letzte echte Welterweight-Champion. Und da bin ich gespannt, weil mal ehrlich, ich habe Robbie Lawler gegen Ben Askren gesehen, der sah aus wie ein Killer. Der ging da rein und hatte Bock, Ben Askren zu zertrümmern.
Ja, auf jeden Fall, ja. Der ist auf alle Fälle hoch motiviert gewesen. Ja.
Ja, Matthias, was denkst du denn über den Kampf?
Es ist ja noch ein bisschen hin, warten wir erstmal ab, ob er dann am Ende wirklich stattfindet oder sich nicht noch einer verletzt. Aber das ist auch 50-50, also ich schätze beide Kämpfer als sehr stark ein und auch das wird ein mega, mega spannendes Ding. Ist für keinen von beiden locker gewonnen. Das sind beides richtige Kampfschweine.
Dann muss ich, da habe ich noch zwei News und zwar Jessica Andrade wird ihren Gürtel verteidigen. Dreimal dürft ihr erraten, wo und gegen wen. Exakt, gegen Weili Zhang auf einer Fight Night in China in Shenzhen. Ja, war zu erwarten, ne?
Ja, die chinesische Kämpferin hatte ich jetzt so richtig überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Aber da die UFC ja auch in China anscheinend Fuß fassen möchte und größer werden möchte, hat mal jetzt einfach mal da so einen Titelfight hingeschleppt.
Und ihr könnt euch natürlich auch schon denken, wer im Main Event von der UFC Fight Night in Uruguay steht. Klar, es liegt nahe. Santiago Ponzinibbio, sehr berühmter Argentinier, starker UFC-Fighter, liegt natürlich nahe, dass er in Uruguay kämpft, aber so ist es nicht. Valentina Shevchenko verteidigt ihren Gürtel auf der UFC Fight Night in Uruguay gegen Liz Camouche. Oder Camouche, Camucci, ich weiß auch nicht.
Ja, Camouche, glaube ich, oder?
Ja, also, ist halt diese französische Aussprache, wenn man den Namen liest, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, Titelkämpfe auf eine Fight Night?
Ja, aber das sind ja jetzt auch nicht so die Mega-Titelkämpfe, ne? Oder ja, jetzt den Frauen so nahe treten zu wollen. Das ist schon okay, oder? Und die Fight Nights werden ja immer beliebter. Ich meine, warum nicht?
Ja, die Fight Nights haben immer geile Main Events, ne? Jetzt Dos Santos gegen Ngannou, Covington gegen Lawler. Die Fight Nights sind schon gut bestückt.
Und denk dran, der Deal mit ESPN ist ja noch relativ frisch. Ich meine, da muss die UFC natürlich auch abliefern.
Ja, da liefern sie halt auch ab, ne? Das merkt man. Die Qualität der Cards ist wirklich extrem gut in meinen Augen.
Mhm. Ja, kann man so sagen. Und ist ja auch schön für uns.
Eben, wir schauen es ja gerne. Ich mache damit Klicks. Das passt ja alles. Übrigens, UFC 243, so gut wie sicher, Robert Whittaker gegen Israel Adesanya in einem Stadion mit, Achtung, Platz für 56.000 Menschen.
Ich habe es in deinem YouTube-Video gesehen. Ja, super Sache. Jeder will den Kampf sehen, aber da sollte man dann zu einem späteren Zeitpunkt drauf eingehen. Das glaube ich jetzt noch ein bisschen verfrüht.
Ja, das ist erst im Oktober.
Ja, ich glaube, heute haben wir auch genug gelabert.
Ja, wir hätten jetzt die letzten Events besprochen, das nächste Event besprochen. Wirkliche News gab es sonst nicht. Sean O'Malley ist verletzt, aber positiv gedopt, meine ich. Aber darüber sprechen wir nächste Woche, wenn wir unsere Vorschau machen zu UFC 239. Und Matthias, ich werfe mal kurz einen Blick auf die Fightcard, okay?
Ja, mach das.
Ich werfe mal einen Blick auf die Fightcard. John Jones gegen Thiago Santos. Nunes gegen Holly Holm. Masvidal gegen Ben Askren. Light Heavyweight, Luke Rockhold gegen Jan Blachowicz.
Krass.
Und Diego Sanchez gegen Michael Chiesa.
Also fünf Kämpfe, die ja einfach nur geil sind. Hammer.
Also das wird richtig böse. In den Early Prelims kämpft übrigens Ismail Nawudjew. Ein österreichischer UFC-Kämpfer, gab bei der UFC Prag sein Debüt. Sehr, sehr freundlicher Typ. Wirklich sehr höflich, sehr respektvoll. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Sehr, sehr großes Talent. Hat eine Hammer-Performance abgeliefert bei der UFC Prag, bei seinem UFC-Debüt. Ist noch 22, also mega jung.
Wow, sehr jung, ja.
Da freue ich mich auch drauf.
Ja, spektakulär. Da freuen wir uns doch alle drauf. Aber da gehen wir dann sicher halt nochmal drauf ein, dann in der nächsten Woche.
Da werden wir ausführlich darüber sprechen.
Aber mal geschmeidig. Okay.
Jo, Matthias, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch für den netten Talk und hoffe, dass wir unsere Zuhörer gut unterhalten konnten.
Jawohl, das war's von mir. Auf Wiedersehen, Leute. Matthias, das Schlusswort wie immer bei dir.
Kurz und bündig heute. Auf Wiederhören.